Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit. Wir zeichnen die 36. Folge auf. Es ist der 4. März 2024. Wir sprechen heute über den internationalen Datentransfer und unseren Thementag am 21. März. Wir schauen uns eine interessante Entscheidung des EuGH genauer an. Es geht um die Frage, ob Parlamente auch unter die Aufsicht der Datenschutzbehörden fallen. Und dann haben wir noch einen weiteren Programmtipp. Am 16. März findet die Lange Nacht der Museen in Stuttgart statt. Und wir machen wieder mit. Das alles bespreche ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber, und mit David Schweitzer. Er leitet beim LFDI die Abteilung Privatwirtschaft. Hallo Tobias, hallo David.
Hallo Jack. Ja, hallo in die Runde und an alle vor den Endgeräten.
David, du warst schon in der 34. Folge mit dabei.
Genau.
Gar nicht so lang her. Wir haben unter anderem über das EuGH-Urteil zu Score-Werten gesprochen. Heute geht es um den internationalen Datentransfer. Ein bisschen anderes Thema.
Ja.
Fangen wir doch einfach mal an. Am 21. März, also in gar nicht so langer Zeit, haben wir einen Thementag internationaler Datentransfer. Der Thementag findet statt bei uns in der Behörde, auch online. Anlass ist, dass wir seit Juli 2023 einen neuen Angemessenheitsbeschluss der EU haben, der Datenexporteuren mehr Rechtssicherheit beim Drittstaatentransfer in die USA bietet. Die Veranstaltung, alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Wenn ich mir das Programm aber mal genauer anschaue, wir geben einen Input, berichten also aus unserer Sicht, dann kommen mehr oder weniger alle zusammen, die in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun haben, die sich professionell damit befassen und auch im Alltag das für die ein Thema ist. Wenn ich mir überlege, wie oft dieser Drittstaatentransfer in die USA Thema bei uns war, in der öffentlichen Diskussion war, es ging, glaube ich, um kaum ein anderes Thema so intensiv hin und her wie bei diesem. Und nachdem vor allem Max Schrems Klage vor dem EuGH erfolgreich war. Wenn ich mir das jetzt nun angucke, warum ist es nötig, dass wir jetzt einen Thementag dazu veranstalten? Am 10. Juli vergangenen Jahres hat die Europäische Kommission mit dem EU-US Data Privacy Framework eine Nachfolgeregelung für den 2020 vom EuGH aufgehobenen Privacy Shield angenommen und in Kraft gesetzt. Ist doch alles damit geklärt, oder? Warum brauchst du diesen Thementag?
Ja, so wie du sagst, Aufhänger ist schon die Angemessenheitsentscheidung. Wir wollten aber das Ganze breiter aufziehen, einfach auch mit Blick auf die Relevanz und um diese, ich sag mal, Verengung auf die Angemessenheitsentscheidung ja etwas aufzubrechen. Man muss einfach konstatieren, in einer globalen Welt wie die, in der wir leben, hat das Thema Datentransfer eine hohe praktische Relevanz. Wir reden hier auf der einen Seite über international agierende Konzerne, von denen es auch einige in Baden-Württemberg gibt, aber nicht nur in Baden-Württemberg. Die haben zig Tochterunternehmen überall in der Welt und die sind auf Datentransfers angewiesen. Wir reden da über Kundendaten, aber auch sehr viel über Beschäftigtendaten. Darüber hinaus haben wir aber auch im Grunde jede Stelle, die in irgendeiner Form Softwareprodukte verwendet, die aus einem Drittland sind, die möglicherweise Cloud-Lösungen verwendet, die eben nicht in Europa sitzen, muss ich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich hatte letzte Woche eine Schulung bei Vereinen. Das machen wir auch regelmäßig, dass wir halt eben Vereine darin schulen, wie sie mit Daten umzugehen haben. Und da geht es ganz häufig eben immer um Themen wie Newslettering, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Verwendung von Social Media. Und da ist dieser Drittstaatentransfer immer ein Thema, weil eben die Produkte, die da eingesetzt werden, das mit sich bringen, weil da die Server irgendwo anders sitzen. Und wie gesagt, du hast recht, USA ist einfach da ein großer Player natürlich, aber es ist nicht nur die USA. Ja, es gibt eben auch außerhalb der USA gibt es noch weitere Länder und da wollen wir einfach das Ganze sehr breit aufziehen, damit es eben ja, der Relevanz gerecht wird. Aber Wir haben natürlich auch einige Akteure, die jetzt gerade mit Blick auf die Angemessenheitsentscheidung im Fokus sind. Wir haben Max Schrems von NOYB da, beziehungsweise zugeschaltet. Auch jemand von der Europäischen Kommission ist zugeschaltet. Da wollen wir natürlich auch schauen, wie geht es weiter in Richtung Angemessenheitsentscheidung.
Drittstaatentransfer, kannst du das kurz beschreiben, was das heißt, damit alle auf dem gleichen Stand sind?
Ja, gerne. Drittstaatentransfer bedeutet jeder Datentransfer außerhalb des EWR-Raums, weil der EWR-Raum hat eben das Niveau der Datenschutzgrundverordnung und ein Transfer ist nur dort in die Länder möglich, wenn eben dort ein gleiches Niveau geboten wird oder es eben andere Mechanismen gibt, um dieses Niveau zu gewährleisten für die betroffenen Personen, deren Daten eben übermittelt werden. Und wir wollen im Grunde in den Instrumentenkasten schauen, welche Instrumente gibt es, um dieses Niveau zu gewährleisten, dieses Schutzniveau.
Was so etwas abstrakt klingt wie EU-Angemessenheitsbeschluss, hat eine alltägliche praktische Wirkung. Kannst du das kurz beschreiben, was das nun für uns dann auch in der Praxis bedeutet? Und dabei kannst du ja auch reflektieren, was das für andere bedeutet, wenn wir auf ein Thema draufschauen und beraten zum Beispiel.
Ja, sehr gerne. Ich denke, es bedeutet im Wesentlichen drei Dinge. Zunächst bedeutet es erstmal, dass der Transfer auf sichere Beine gestellt wird. Also die Angemessenheitsentscheidung hat insoweit erst einmal auch Rechtssicherheit geschaffen.
Das muss man konstatieren. Da dran. Das heißt, also es gibt ja immer wieder die Kritik, die sagen, das reicht nicht, der Angemessenheitsbeschluss und so.
Ja, der Mechanismus, das ist eine Angemessenheitsentscheidung. Die Kommission ist zu diesem Ergebnis gekommen und das ist Gesetz und Recht. Was ich dann immer sage, ist, das habe ich zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen. Und der Mechanismus ist so, man kann jetzt im Kaffeesatz lesen und sich die Frage stellen, was würde denn der EuGH, würde er das Framework heute vorgelegt bekommen, möglicherweise sagen. Kann man sich vielleicht auch daran beteiligen an diesen Spekulationen, aber ich habe zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es diese Situation so gibt und ein Transfer aufgrund dieses Mechanismus jetzt erstmal möglich ist. Punkt.
Okay, also das heißt, jetzt gilt es erstmal und es gibt mehr Rechtssicherheit und es gibt Rechtssicherheit. Und dann?
Genau, also das ist erstmal eben der erste Punkt. Man muss auch feststellen, dahinter steht durchaus auch eine Verbesserung der Rechtsposition für die Betroffenen. Das ist nicht einfach nur, wir haben da eine Angemessenheitsentscheidung, Punkt, sondern da sind durchaus Verbesserungen auch mit verbunden. Das ist auch etwas, was man, glaube ich, mal festhalten kann. Und der dritte Aspekt, den ich ansprechen wollte, ist, dass mit dieser Rechtssicherheit und mit diesem Transferinstrument Angemessenheitsentscheidung auch eine erhebliche Vereinfachung für verantwortliche Stellen mit verbunden ist. Die Prüfung im Einzelfall, der Rückgriff auf andere Transferinstrumente, die immer umständlicher sind, mit mehr Aufwand verbunden sind für verantwortliche Stellen, ist damit nicht mehr notwendig und damit am Ende auch, und das klang vielleicht auch ein bisschen an in der Frage, natürlich auch für uns.
Du sagtest, dass die Betroffenen auch gestärkt werden. Kannst du dafür Beispiele nennen, was das für die Betroffenen bedeutet?
Es wurden, also der wesentliche Punkt, auf den ich abgezielt habe, war, dass in den USA über die Executive Order, die Grundlage für die Angemessenheitsentscheidung ist, wurden weitere Rechtsschutzmöglichkeiten geschaffen, die so im amerikanischen Recht nicht vorgesehen sind, um gegen Maßnahmen der US-Behörden im Einzelfall auch vorgehen zu können. Also das sind eben auch Möglichkeiten, die so dann den US-Bürgern selbst nicht zur Verfügung stehen. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, weil das etwas verkürzt rüberkommen könnte, dass der Datentransfer jetzt auf sicheren Beinen steht oder zulässig ist oder wie auch immer. Wir reden hier immer nur über diese sogenannte zweite Stufe, also die Frage, inwieweit überhaupt Daten in die USA übermittelt werden dürfen. Davon nicht berührt ist die erste Stufe, also die Frage, ob die Daten überhaupt verarbeitet werden dürfen. Und die Zulässigkeit eben dieses Datentransfers in die USA bedeutet nicht, dass die Daten per se eine Rechtsgrundlage, die Datenverarbeitung eine Rechtsgrundlage hat, sondern das muss immer noch gesondert festgestellt werden.
Okay, wichtiger Punkt. Ja.
Kannst du ein bisschen was erzählen, was uns erwartet am 21. März?
Ja, gerne. Also wir haben verschiedenste Vorträge. Wir haben Vorträge auch von Experten hier aus dem Haus, die einen Einblick geben in die Datentransfer-Thematik, die Einblick geben in unsere aufsichtsbehördliche Praxis. Wir haben einige Expertinnen und Experten aus der Praxis, also Unternehmensvertreter, die sich gerade diesem Thema konzernweiter Datentransfer damit befassen, von Verbänden der Informationstechnologie, von der Rechtsanwaltspraxis, die natürlich gerade dort, wo es etwas komplizierter wird, sehr stark eingebunden sind. Und dann, was ich schon angesprochen hatte, Schrems von NOYB und eine Vertreterin der Europäischen Kommission, die einen besonderen Fokus auf die Angemessenheitsentscheidung werfen werden. Und dann, worauf ich mich sehr freue, zwei größere Diskussionsrunden. Zum einen mit Blick auf die Angemessenheitsentscheidung. Da werden Herr Keber, Herr Schrems und die Vertreterin der Europäischen Kommission sich dem Thema dann eben im, das nennt man dann Trilog auch, oder, widmen.
Vielleicht.
Ja. Ah, passt. Und eine zweite Diskussionsrunde, wo es dann nochmal etwas breiter aufgezogen wird, wo man sich dann eben der Thematik Datentransfer, einen Blick in die Zukunft auch richtet, wie es da weiterläuft.
Ja, also Den ganzen Tag. Trilog deshalb, weil wenn die EU verhandelt, dann Parlament, Rat und Kommission, und das nennt man dann Trilog. Geht den ganzen Tag, 9.30 Uhr geht's los bis knapp 16 Uhr, also es ist wie so ein umfangreicher Thementag, wird wahrscheinlich auch interessant werden, die unterschiedlichen Positionen zu sehen, wenn man sich überlegt, was Max Schrems Position angeht oder die Kommission oder auch im Unternehmensbereich. Da kann man schon erwarten, dass da auch diskutiert wird und da ein bisschen die Fetzen fliegen, oder?
Ja, also es wird diskutiert werden, sicherlich. Es wird teilweise ein sehr fachlicher Austausch sein, aber es ist auch gerichtet auf die interessierte Öffentlichkeit, auf Betroffene, auf Bürgerinnen und Bürger, die einfach Interesse an der Thematik haben, und das wollen wir auch abdecken. Also es soll wirklich alle ansprechen.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, beim 21. März, vielleicht noch ein Thema, was so dazu kommt. Du hast es auch angesprochen, was so die Themen angeht, die Verantwortliche beachten müssen, wie da die Umsetzung ist und was unsere Rolle ist. Wir haben in diesem Zusammenhang auch unsere Handreichung aktualisiert. Wir haben eine neue Handreichung auch im Lichte des EU-Angemessenheitsbeschlusses geschrieben. Steht auf unserer Homepage auch zum Download bereit und befasst sich genau mit dieser Frage. Wir hatten zuvor eine Handreichung, eine Orientierungshilfe, was jetzt in Sachen internationaler Drittstaatentransfer, das war eine sehr beliebte Handreichung, hat viel Resonanz bekommen und wurde oft gewürdigt. Kannst du so ein bisschen sagen, an wen sich diese Handreichung richtet? Eben an solche verantwortliche Stellen, die mit dem Thema arbeiten, da steht dann genau drin, was du jetzt angedeutet hast oder angesprochen hast.
Ganz genau. Also es richtet sich im Grunde an alle verantwortlichen Stellen. Es richtet sich natürlich auch wieder an betroffene Personen, die da einfach einen Einblick reinbekommen wollen. Und einen Schritt zurück. Die vorherige Handreichung oder Orientierungshilfe hat natürlich gerade so in dieser Phase der Unsicherheit Leitlinien gegeben. Jetzt mit der Angemessenheitsentscheidung wollten wir das auch wieder etwas breiter aufstellen und den Rahmen etwas breiter spannen. Und Ziel der Handreichung ist nicht, eine Dissertation zu schaffen oder eine allumfassende Ausfertigung, wo alles drinsteht zu der Thematik, sondern es soll eine erste Anlaufstelle sein für Verantwortliche. Es ist eine Darstellung der ja, der verschiedenen Transferinstrumente. Es ist eine Zusammenfassung der diversen Leitlinien des ETSA, der Artikel 29 Gruppe, also vor ETSA und der DSK, und soll, wie gesagt, so ein erster Anlaufpunkt sein. Und da kann man dann drauf aufbauen. Es wird weiterverwiesen in die ja, sehr ausführlichen, genaueren ETSA-Leitlinien. Und wieso haben wir das Ganze gemacht? Es gibt eben wenig Rechtsprechung zu der Thematik. Es ist deshalb besonders wichtig, da etwas Orientierung zu geben. Und die wenigsten Verantwortlichen können da eben ja, voll in diese sehr speziellen Leitlinien einsteigen. Und deswegen wollen wir die da erstmal führen.
Und du hast es ja gesagt, auch wenn der Angemessenheitsbeschluss da ist, muss man auch noch ein paar Dinge beachten.
Genau, also sowohl zu der Angemessenheitsentscheidung stehen da noch ein paar ja, Details. Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur USA, es gibt auch andere Länder. Und für die ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle, diese Handreichung.
Auch dafür steht da alles. Okay, gut. Ich habe mal so ein bisschen drin rumgeblättert. Und auf Seite 10 in dem Papier schreiben wir, schließlich ist eine Übermittlung in ein Drittland gemäß Artikel 49 Absatz 1 unter Absatz 2 sowie EG 113 DSGVO auch zur Wahrung zwingender berechtigter Interessen des Verantwortlichen zulässig, wenn die Übermittlung nicht wiederholt erfolgt und nur eine begrenzte Zahl Betroffener betrifft. Über derartige Übermittlungen, und deswegen frage ich, muss der Verantwortliche die für ihn zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde in Kenntnis setzen, um ihr Gelegenheit zur Prüfung und gegebenenfalls Ausübung ihrer Befugnisse zu geben? Kannst du das ein bisschen aufdröseln oder mir ein Beispiel geben? Muss sich jetzt jeder an uns wenden, wenn er was macht, oder was heißt das?
Da erstmal nein. Einfache Frage. Damit ist aber nicht getan. Vielleicht erklären diese Artikel 49, das ist eine spezielle Ausnahmevorschrift, die besonderen öffentlichen und privaten Interessen gerecht werden will, bei denen eben außerhalb der Regelfälle auch ein Datentransfer zulässig sein soll. Und diese Norm und der typische Anwendungsfall ist dann auch eben schon das Beispiel, was das klar macht. Der greift zum Beispiel, wenn Strafverfolgungsbehörden im Ausland eine Herausgabeanordnung gegenüber dem Unternehmen, was im Ausland sitzt, oder dem Tochterunternehmen, was in Deutschland sitzt, treffen. Und es geht dabei um Daten, vor allem Beschäftigtendaten, können aber auch Kundendaten sein, von Personen im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Und den Strafverfolgungsbehörden ist es dann, ja, vereinfacht gesagt, zu umständlichen Rechtshilfeersuchen zu stellen. Und die üben dann Druck auf die Unternehmen aus, die eben dann im Ausland sitzen. Und da soll es dann eben oder wäre es mit dieser Ausnahmevorschrift zulässig, die Daten zu übermitteln, aber das auch unter, weil es eben eine solche Ausnahmevorschrift ist, es müssen da weitere Maßnahmen getroffen werden. Also es braucht zunächst einmal eine Abwägung, wie stark ist das Interesse an der Datenübermittlung im Vergleich zu zum Interesse, dass die Daten eben nicht übermittelt werden. Es darf nur eine begrenzte Anzahl von betroffenen Personen von der Datenübermittlung betroffen sein. Das darf auch nicht regelmäßig wiederholen stattfinden, sondern wirklich nur im Einzelfall ausnahmsweise. Und wir verlangen da auch regelmäßig eine gestufte Herangehensweise, dass zum Beispiel erstmal pseudonymisiert Daten übermittelt werden, also nicht Klarnamen, und darauf aufbauen könnten sich dann eben Folgemaßnahmen noch ergeben. Und so wie du angesprochen hast, die Information an die Aufsichtsbehörde ist hier verpflichtend, also bei dieser Ausnahme. Wenn wir feststellen würden, dass die Datenübermittlung eben diese Schutzmaßnahmen nicht vorgesehen sind, um die Eingriffswirkung abzumildern, dann könnten wir entsprechende Maßnahmen anordnen oder die Datenübermittlung sogar untersagen.
als würde man so ein Schutzniveau heben, wenn solche Transfers stattfinden, dass man im Zweifel da genauer hingucken kann als sonst.
Ganz genau, ja, das ist unsere Aufgabe.
Also 21. März wird interessant, alle herzlich eingeladen vor Ort. Wer möchte, kann sich noch anmelden. Auf der Homepage finden sich alle Infos und wer online teilnehmen will, auch. Wir streamen die Veranstaltung. Dann kommen wir zu einer interessanten Entscheidung des EuGH. In der Entscheidung geht es um die Frage, ob Parlamente auch unter die Aufsicht der Datenschutzbehörden fallen. Anlass war ein österreichischer Fall, was dazu geführt hat, dass das oberste Gericht in Österreich dem EuGH 3 Fragen gestellt hat, die beantwortet wurden. Kannst du uns ein bisschen in diese Entscheidung mitnehmen und kurz sagen, worum es geht?
Ja, gerne. Also die Entscheidung vom Januar 2024 steht zunächst mal vor dem Hintergrund einer Frage, die sich die Literatur und ja auch eigentlich die Aufsichtsbehörden schon länger stellen. Wie ist es eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung im parlamentarischen Bereich? Die Entscheidung jetzt, die neuerliche vom Januar, da ging es um einen Untersuchungsausschuss, also ein, ich sage jetzt mal sehr stark vereinfacht, ein spezielles Gremium innerhalb des Parlaments. Es gab auch schon einmal im Juli, glaube ich, 2020 eine Entscheidung des EuGH, da ging es auch um ein Gremium, einen Petitionsausschuss, wo sich der EuGH damals das erste Mal ganz grundsätzlich an diese Frage herangetraut hat, wie ist das eigentlich im parlamentarischen Bereich? Ja, ohne jetzt schon zu viel zu spoilern, also diese Entscheidung vom Januar betrifft also eine absolut praxisrelevante Frage. Und diese Frage, wenn man der jetzt mal ohne die Urteile zu kennen nachgehen würde, was würde man machen? Man würde wahrscheinlich die Datenschutzgrundverordnung aufschlagen und würde sich überlegen, ja gut, gilt die auch im parlamentarischen Bereich? Wo würde man gucken? Naja, im Anwendungsbereich. Und dann würden wir das tun, wir können das ja auch mal zusammen machen, ne? Man würde dann im Artikel 2 landen, ja, und würde sich den Artikel 2, sachlicher Anwendungsbereich, würde man sich durchlesen. Und dann würde man den Absatz 1 lesen können, dass diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. So, und da würde man feststellen, das ist ja erstmal total weit. Also sobald wir personenbezogene Daten haben, und da sind wir bei Namen, wir sind aber auch bei anderen Daten, die sich personenbeziehbar machen lassen, also dieser Anwendungsbereich nach Artikel 2 Absatz 1 ist natürlich erstmal ganz weit und man würde die Frage stellen, ja, logisch, auch im parlamentarischen Bereich. Also nur jetzt mit der Lektüre dieses Anwendungsbereichs. Man würde dann aber weiterlesen und würde dann einen Absatz 2 finden, wo es Ausnahmen gibt. Ja, und dann findet man bei diesen Ausnahmen, die meisten denken wahrscheinlich automatisch an die Haushaltsausnahme, weil das ist die ja am praxisrelevantesten ist. Ja, wenn man also ausschließlich im privaten, familiären Kontext Fotos verarbeitet, dann kann man sich vielleicht auf die Haushaltsausnahme berufen. Aber es gibt ja auch eine andere, weitere Ausnahme in A, im Buchstaben A. Da steht drin, diese Verordnung findet keine Anwendung, also ausnahmsweise nicht, wenn es um eine Tätigkeit geht, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Und jetzt kann man sich spannende Fragen stellen, ja, was fällt denn also in den Anwendungsbereich des Unionsrechts? Dieser Frage ging der EuGH in dieser neuerlichen Entscheidung nach, in 3 Stufen im Prinzip, weil es 3 Fragen waren, die er vorgelegt bekommen hat, sage ich vielleicht gleich was dazu. Aber vielleicht erstmal zu der grundsätzlichen Herangehensweise, wie der EuGH hier entschieden hat. Er hat gesagt, naja, wenn ich was auslege und ich habe eine Anwendungsbereichskorrektur oder etwas, was aus dem Anwendungsbereich herausgenommen wird, wie interpretiere ich diese Art von Vorschriften eng, sagt der EuGH. Und wenn ich die also eng, wenn die Ausnahmen eng sind, dann bleibt der Anwendungsbereich weit mit der Konsequenz, und das ist übrigens schon das Endergebnis des EuGHs, dass die DSGVO auch im parlamentarischen Bereich gilt. So, das wäre jetzt das grundsätzliche Endergebnis des EuGH. Aber an der Stelle Würde ich als ehemaliger Europarechtler vielleicht so grundsätzliche Fragen erstmal stellen wollen, die sich auch die Literatur schon immer gestellt hat. Wenn wir jetzt hier lesen, das sagt ja die DSGVO auch, da nicht, wo wir außerhalb des Anwendungsbereichs des Unionsrechts sind. Und dann kann man sich die Frage stellen, ja, wo ist das denn der Fall? Und dann nochmal anders und größer aufgehängt die Frage, welche Kompetenz hat denn die Europäische Union eigentlich im parlamentarischen Bereich irgendwas zu regeln? Ja, darf die das denn überhaupt? Und die Frage, darf die das denn überhaupt, ist eine Frage, die man auch erst stellen kann, wenn man das Europarecht zunächst mal so ein bisschen zumindest durchdrungen hat. Die Frage ist ja, kann die EU einfach so Vorschriften machen? Wenn man sich da das Primärrecht anschaut, also die Gründungsverträge, also die obersten Dokumente, um es jetzt mal wieder sehr, sehr einfach zu sagen, des Unionsrechts, wenn man sich das anschaut, da findet man zweierlei. Das eine finden wir auch hier in der EuGH-Entscheidung, wir brauchen einen Kompetenztitel. So. Und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, die Datenschutzrechtler kennen diese Vorschrift alle, nämlich der Artikel 16, das ist sozusagen die Kompetenz, die Mutterkompetenznorm der Datenschutzgrundverordnung, woraus die sich also primärrechtlich speist. Ja? Und dann lesen wir in Artikel 16 AEUV, Absatz 1, jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Und da sagen wir Datenschützer, ja klar, das ist, darum geht's. Ja? Und in Absatz 2 heißt es dann, das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unter anderem die DSGVO, die das Ganze dann schützt. Ich habe es jetzt natürlich wieder stark vereinfacht. Das sagt der Artikel 16 AEUV. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, und wenn man also personenbezogene Daten schützen muss, dann muss man das sehr weit tun und dann muss man eine Vorschrift machen, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass die auch im parlamentarischen Bereich gilt. Wenn man das Primärrecht der EU jetzt weiterliest, und das ist dann eine Bestimmung, die in dem Urteil des EuGH auch gar nicht vorkommt, über das man sich aber schon mal oder gelegentlich auch Gedanken machen müsste, wie funktioniert es denn grundsätzlich? Und da sagt Artikel 4 des EU-Vertrages in Absatz 1, alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben, gemäß Artikel 5, bei den Mitgliedstaaten. Aha, also wenn das Unionsrecht etwas nicht regelt, explizit, dann bleibt das weiterhin Sache der Mitgliedstaaten, also in ihrer Souveränität. Und das ist übrigens den Mitgliedstaaten auch immer sehr wichtig. Ja? Also man findet die Europäische Union sehr gut, man findet Harmonisierung sehr gut, aber es gibt so Bereiche, da sagt man, das würde ich doch ganz gerne selber regeln. Jetzt wird das noch ein bisschen, dieses Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, so nennen die Europarechtler das, wird in Artikel 4 EU-Vertrag auch noch so ein bisschen konkretisiert, in Absatz 2. Dann steht da drin, die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige nationale Identität. Ich vereinfache jetzt wieder, in diesem Bereich der nationalen Identität, da soll das EU-Recht nicht hineinregieren, um das jetzt mal so ganz einfach zu sagen. So, und wenn wir das, diesen ganzen Vorspann jetzt nehmen und auf diese Konstellation übertragen, können wir sagen, tja, so ein parlamentarischer Bereich, wenn man darüber Gesetzgebung spricht, wenn man einen Untersuchungsausschuss hat, wo man die Politik vielleicht auch ein bisschen kontrollieren möchte, ist das nicht so ein Bereich, der besonders sensibel ist? Gehört das nicht zur nationalen Identität vielleicht dazu? Ist das nicht vielleicht ein Bereich, der außerhalb des Unionsrechts ist? Ja, und da gibt es wahrscheinlich viele Verfassungsrechtler, die sagen würden, ja, das ist eigentlich so. Und es gibt den EuGH. Und der EuGH hat in seiner neuen Entscheidung im Prinzip ganz klar gesagt, dass die Datenschutzgrundverordnung gilt. Auch für Parlamente. Also er hat es in diesem konkreten Fall, in diesem neuerlichen konkreten Fall, er hat es 2020 das erste Mal bejaht für einen Petitionsausschuss. Er hat es jetzt 2024 bejaht für einen Untersuchungsausschuss. Das ist natürlich die Frage, wie weit lässt sich das verallgemeinern? Und er hat interessanterweise in dieser Entscheidung, dieses Verfahren in Österreich, da ging es um einen Untersuchungsausschuss, der sogar eine mit meiner Vorrede besonders delikate Konstellation hatte. Nämlich, es ging um, also hierzulande wäre es der Verfassungsschutz, in Österreich heißt es Verfassungsschutz und Terrorismus, glaube ich, das Amt. Da ging es um Aufklärung, was die so, welche Einflussnahme es da gab. Und Verfassungsschutz, das ist ja eigentlich ein Bereich, wo man sagen würde, ist das nicht diese nationale Identität? Geht es da nicht um innere Sicherheit? Ist das nicht das Zeug, was eigentlich, ne? Aber auch da sagt der EuGH, nein. Und am Ende des Tages kommt er also hier zum Ergebnis, also er hat ja im Prinzip drei Fragen gehabt, die er beantwortet hat. Und ich versuche das jetzt mal sehr einfach zu sagen. Die Entscheidung ist natürlich eine etwas längere und man muss sich im Prinzip ein bisschen länger damit auseinandersetzen. Aber vereinfacht gesagt war die erste Frage, hat die DSGVO so einen allgemeinen Parlamentsvorbehalt, ne, dass also diese Sachen nicht der DSGVO zugewiesen sind? Da sagt der EuGH, nö. Es gibt keinen allgemeinen Parlamentsvorbehalt. Dann war die zweite Frage, wie sieht es denn in diesem Fall mit dem Untersuchungsausschuss aus? War das ein Bereich, der so in Richtung innere Sicherheit geht, wo dann sozusagen diese nationale Identität auflebt, mit der Konsequenz, dass die DSGVO nicht gilt? Da sagt der EuGH auch nö. Und die dritte Frage ist eher so eine organisatorische gewesen, die sich mit der Frage befasst, ja gut, und wenn das alles so ist und die Mitgliedstaaten keine gesonderten Regeln haben, sondern nur eine allgemeine Aufsichtsbehörde bestimmt haben, in Baden-Württemberg zum Beispiel den LFDI, ist es dann so, dass der dann theoretisch auch zuständig wäre für die Überwachung der DSGVO im parlamentarischen Bereich und jetzt stark vereinfacht, da sagt der EuGH, ja.
Okay. Das heißt, wir sind zuständig dafür.
Das würde das zunächst bedeuten. Im Schritt, das, so müsste man das eigentlich lesen.
Okay.
Das hat jetzt mehrere Konsequenzen oder über mehrere Konsequenzen müsste man nachdenken. Die erste Frage, das ist immer die Frage, wo man anfängt. Ne? Was wäre denn die erste Frage? Die erste Frage, die ich mir stellen würde, möchte ich das überhaupt? Möchte ich die Aufsicht über diesen parlamentarischen Bereich, der aus guten Gründen ein spezielles Schicksal eigentlich hat? Ich habe es ja erklärt, auch verfassungsrechtlich, auch landesverfassungsrechtlich lässt sich das alles hören. Will ich diese Aufsicht überhaupt? Ja? Klar, ich muss natürlich am Ende des Tages mir fragen, da darf ich überhaupt wollen? Ja? Ich muss ja auch Gesetze vollziehen, auch Rechtsprechung an der Stelle dann vollziehen, aber müsste man, also ich müsste es nicht tun. Und dann ist aber die Frage, trotzdem muss ja die DSGVO-Compliance dann sichergestellt werden. Das könnte man dann als Landesgesetzgeber zum Beispiel dadurch tun, dass man sagt, naja, wir nehmen ein spezielles Gremium, das im parlamentarischen Kontext die regulierende Aufsicht abgetrennt sozusagen vom LFDI in Eigenregie, ebenso unabhängig, ne, da müssen also wieder bestimmte Vorgaben natürlich erfüllt sein, die das dann machen. Und das könnte man etablieren und das müsste man dann eben tun.
Okay, das wäre möglich. Das heißt,
das
Urteil schließt das nicht aus.
Nö.
Okay. Und warum würdest du es nicht wollen?
Weil ich in diesem doch sehr sensiblen Bereich ein Gremium, das sich den ganzen Tag nur um diese speziellen, es sind schon sehr spezielle Fragen. Wir werden ja durchaus auch einbezogen in diese Fragen, jetzt unabhängig von der Frage DSGVO, ja, nein, man fragt uns. Und das ist schon gerade bei Ausschussarbeit und bei Untersuchungsausschüssen, da geht es sehr schnell um personenbezogene Daten. Es geht sehr schnell um heikle Fragen, die sowohl heikel sind in datenschutzrechtlicher Sicht, die auch politisch heikel sind. Und da wäre vielleicht ein spezielles Gremium, das aber unabhängig dann hinreichend sein muss. Das müsste man schon alles so organisieren. Da wäre mir ein Gremium, das sich den ganzen Tag nur um diese doch sehr spezifischen Fragen kümmert, mir wäre da wohl dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was bedeutet das jetzt für uns?
Ja, das bedeutet vor allem vielleicht was für Landesgesetzgeber und für die Parlamente, dass sie jetzt gut überlegen müssen, wie man eigentlich mit dieser EuGH-Entscheidung umgeht, ja.
Okay, und wie ist so die allgemeine Diskussion darüber? Du hast ja gerade auch in deiner Vorrede das hergeleitet und gesagt, die Literatur ist da ein bisschen so oder so. Also gibt es da auch sozusagen in der fachlichen Diskussion, gibt es da unterschiedliche Positionen? Oder
ja, ich denke, man kann dieses Urteil zumindest dahingehend kritisieren, als dass der EuGH an zentralen Stellen zumindest mal nicht besonders schwer macht. Ne? Also dieser Hinweis darauf strukturell, dass man sagt, naja, Ausnahmetatbestände der DSGVO sind grundsätzlich eng auszulegen, das ist zwar richtig und das macht der EuGH auch in ständiger Rechtsprechung so, aber die eigentliche Frage, wo ist der Kompetenztitel in diesem parlamentarischen Bereich, der ist schon ein bisschen more tricky und da hätte man sich an der Stelle ein bisschen mehr Butter bei die Fisch gewünscht.
Gerade weil das Parlament das höchste der
so ist das. Ja.
Okay, spannend. Was meint ihr, wie wird die Debatte da laufen? Wird sich die DSK damit beschäftigen oder?
DSK bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß, dass das einzelne Landesdatenschutzbeauftragte auch schon ihre Parlamente darauf hingewiesen haben, dass es dieses Urteil gibt und dass man damit jetzt in irgendeiner Weise umgehen muss. Und wir haben auch einen Satz in unserer Evaluation zum Landesdatenschutzgesetz drin, dass man sich da zumindest mal Gedanken drüber machen muss, wie man denn jetzt denkt, mit diesem EuGH-Urteil umzugehen.
Bleibt spannend. Hast du noch oder habt ihr noch was zu dem Urteil zu besprechen? Sonst würde ich noch Richtung Ende des Podcasts gehen und noch mit einem Programmtipp enden.
Noch einer, ja.
Und am 21. treffen wir uns hier und zum Thementag internationaler Datentransfer. Ein paar Tage vorher, am Samstag, den 16. März, das ist schon bald, treffen wir uns gerne auch hier, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, Lust
Samstags
habt.
Samstags in einer Behörde. Ich unterstreiche das nur nochmal.
Samstags in einer Behörde. Das wird toll, weil wir bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart mitmachen. Wer also bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart unterwegs ist, sich tummelt, der ist herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Wir öffnen unsere Türen, haben schönes Programm wieder zusammengestellt. Wir sind jetzt zum dritten Mal dabei. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir bei der Langen Nacht der Museen da sind. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 2300 Menschen, die kamen. Also es war richtig was los. Wir haben Musik, wir haben ein tolles Programm. Datenschutz und Informationsfreiheit werden natürlich Thema sein. Es wird auch unsere tolle Lichtinstallation Data to Light vom Künstler Florian Meder zu sehen sein. Und wir haben gute Stuttgarter Musik. DJs legen bei uns auf. Also alle nochmal herzlich eingeladen, wer Lust hat und unterwegs ist bei der Langen Nacht. Schaut vorbei in der Lautenschlagerstraße 20. Auch das verlinkt. Damit sind wir schon am Ende des Podcasts. Lieber Chef, lieber David, danke schön, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Bis zum nächsten Mal.